Morgen. Ich möchte noch einmal auf das zurückkommen, was der Jens gesagt hat. 1. Mai. In der DDR hieß der offiziell internationale Kampf- und Feiertag der Arbeiterklasse. Und die Kunststoffnelke, Jens, die habe ich mir einmal gekauft und immer aufgehoben, sodass ich die 50 Pfennig alle paar Jahre nur gebraucht habe. Also als ich heute Morgen raufgefahren bin, habe ich mir so gedacht, vor 30, 40 Jahren, 6 Uhr, war Treffen am äußersten Ende von Sonneberg. 7 Uhr ging die Demonstration los. Um 6 Uhr haben wir gab es so kleine Päppchen für eine Flasche Bier und eine Bratwurst. Insgesamt 2 Mark. Das hat man aber nur gekriegt, wenn man an der Demonstration teilgenommen hat. Dann sind immer welche gesucht worden, die Transparent oder Fahne getragen haben. Die haben noch einmal 5 Mark extra bekommen. War aber ein Problem, das wollte niemand machen. Und so sind die Parteimitglieder verpflichtet worden. Und das, was sie da getragen haben, die Sprüche, da haben sie selber nicht dran geglaubt. Erinnerungen unserer Generation. Denkt noch dran, eine Tochter, die ist am 1. September 1989 eingeschult worden, ein paar Tage drauf, wurde sie in die Pionierorganisation aufgenommen. Kennt ihr Pioniere? Ja, gut. Hat das rote Halstuch noch bekommen und als er dann nach 10 Jahren aus der Schule entlassen worden ist, hat sich ihre Klasse T-Shirts machen lassen, wo drauf stand, wir sind die letzten Pioniere. Nur so weit. Wir lesen 2 Verse aus der Bibel, Johannes 12, die Verse 24 bis 26. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein, wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, das soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Ich denke, das sind uns allen wohlbekannte Verse. Schon sehr oft gehört, gepredigt und auch gelesen. Und ich werde euch jetzt sagen, was soll uns da noch der Bernd Neues sagen zu diesen Versen? Neues vielleicht nicht, aber diese Verse haben mich schon eine ganze Weile beschäftigt. Und da ich in den Jahren meiner Nachfolge gelernt habe, wenn mir Verse keine Ruhe mehr lassen, dann will der Herr etwas von mir. Sei es für mich persönlich oder auch, wenn ich Predigtdienst habe. Und so habe ich mich mit diesen Versen etwas intensiver beschäftigt. Ein berühmter Fußballer aus dem FC Bayern München, der pflegte immer zu sagen, schauen wir mal. Ich denke, wir wissen, wer das war, der Franz Beckenbauer. Ich möchte einmal heute Morgen anhand von großen Männern der Bibel diese Verse betrachten. Bei diesen Männern der Bibel haben Armut, Entbehrungen und Unglücke zu geistlicher Größe geführt. Und wenn ihr diese Beispiele hört, dann kann man so manche Parallele zu seinem eigenen geistigen Leben und seiner Entwicklung ziehen. Schwierigkeiten sind eine Herausforderung an unsere Energie und Beharrlichkeit. Diese Schwierigkeiten aktivieren starke Eigenschaften unserer Seele. Sie formen und prägen uns für unsere zukünftigen Wege, die wir mit dem Herrn Jesus gehen wollen. Sie bereiten uns und die biblischen Größen für zukünftige Dienste vor. In erster Linie zur Ehre Gottes, aber auch zu unserem eigenen Vorteil. Alles, was wir tun, soll den Herrn Jesus verehren und verherrlichen. Die Gewichte an alten Uhren halten diese in Gang. Wenn diese Gewichte nicht nach unten ziehen, dann bleibt die Uhr stehen. Diese Gewichte sind der Antrieb für solche Uhren. Heute haben diese Funktionen Batterien und Mechaniken übernommen. Es wird halt alles irgendwie leichter auf dieser Welt. Wird unser Glaubensleben auch einfacher? Um Schiffe in den Hafen zu lotsen, braucht es, besonders bei Segelschiffen, Gegenwind. Gute Steuermänner nutzen dies aus und man kreuzt das Schiff zum Ziel. Heute treiben mächtige Motoren das Schiff an und ein Gegenwind spielt überhaupt keine Rolle mehr. Es ist leichter, ein Schiff zu manövrieren. Unsere Gewichte und der Gegenwind sind Widerwärtigkeiten, die uns unser liebender Vater schickt, um unserem Glauben zu prüfen. Es sind Prüfungen Gottes, um uns zu zeigen, dass wir nichts aus uns selbst tun können, dass wir auf die Hilfe und Kraft Gottes angewiesen sind. Wenn ich persönlich immer gedacht habe, Bernd, du hast dies schon so oft getan, da brauchst du doch vorher nicht mehr zu beten, dann ist es garantiert schiefgegangen, obwohl es für mich eigentlich Routine gewesen ist. Der Herr Jesus hat dadurch verhindert, dass ich mir die Erfolge auf die eigenen Fahnen schreiben könnte. Lesen wir in diesem Zusammenhang einmal, was Jesus uns dazu sagt. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich möchte euch einmal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben sagen. Ich war vielleicht 1,5, 2 Jahre mit dem Herrn unterwegs und ich habe mich mit 42 Jahren bekehrt, war also Mitte 40 in Saft und Kraft. Ich habe vor Kraft gestrotzt, ich habe 12 bis 14 Stunden gearbeitet und das hat mir nichts ausgemacht und ich war fest überzeugt, mich haut nichts um, weder körperlich noch geistig. Und eines Nachts hat mir der Herr einen Traum geschenkt, den möchte ich euch jetzt kurz schildern. Ich lag mit meiner Frau, der Gabi, im Schlafzimmer. Das war so ein Dämmerlicht, wie wenn von Straßenlaternen das Schlafzimmer beleuchtet wird. Und zwischen uns, zwischen der Gabi und mir, lag ein Kleinkind von vielleicht 2 oder 3 Jahren. Das hatte eine Gestalt wie ein Kind aus der dritten Welt, abgemacht, die Knochen rausgeguckt, das Gesicht groß, aber mager. Und plötzlich hat dieses Kind nach der Gabi einen Hals gegriffen und hat begonnen, die Gabi zu würgen. Ich habe gleich rübergelangt, habe die Hände ergriffen von dem Kind, von der Gabi weggerissen und in dem Moment ist es stockfinster geworden im Schlafzimmer. Und wie ich die Hände so weggerissen habe von der Gabi, beide Hände von dem Kind in der Hand, in den Händen, begann das Kind mich zu würgen. Also es hatte auf einmal 3 oder 4 Hände. Und immer wieder habe ich mich versucht zu befreien, immer wieder hat das Kind zugelangt, hat gedrückt und ich bekam richtig Angst. Ich bekam Angst, weil ich gemerkt habe, ich werde dem nicht Herr. Es war ganz schlimm, ich habe Schweißausbrüche bekommen, ich habe Panik bekommen und habe im Hintergrund ein Lied gehört, weine nicht, ich bin der Löwe von Juda, das kennt ihr bestimmt auch. Und als ich so richtig gekämpft habe mit dem Kind, habe ich dann zur Gabi gesagt, mach doch einmal Licht, das gibt's doch gar nicht. Und wie die Gabi Licht gemacht hat, war da kein Kleinkind mehr zwischen uns, sondern das Kind hatte eine Fratze wie ganz schlimm hat es ausgesehen und ich habe gemerkt, das ist kein Kind, das ist Satan, mit dem ich ringe. Und ich war wirklich so weit, dass ich aufgegeben hätte, dass ich gedacht habe, jetzt ist es zu Ende, jetzt unterliegst du. Und wieder das Lied gehört, weine nicht, ich bin der Löwe von Juda. Und dann ist mir es gekommen, jawohl. Und habe ganz laut noch Jesus gerufen. Habe gerufen, Jesus, komm. Und in dem Moment bin ich aufgewacht, schweißgebadet, vollkommen fertig. Und dann habe ich natürlich gebetet und habe gesagt, Herr, was soll das jetzt? Was soll der Mist? Und da hat mir der Herr so zum Herzen gesprochen und gesagt, siehst du, Bernd, es gibt etwas, womit du nicht fertig wirst, was dich überwindet. Und es war richtig, du hast nach Licht gerufen, ich bin das Licht der Welt, ich bin Jesus und du brauchst mich und meine Kraft. Ohne ihn können wir nichts tun. Nehmen wir doch unseren Herrn Jesus mit in unseren Alltag und nicht nur bei großen anstehenden Sachen, dass wir dann noch den Herrn rufen. Sag mir doch morgens, wenn wir Kaffee kochen, an der Kaffeemaschine, Herr Jesus, komm, wir wollen jetzt Kaffee kochen. Du wirst staunen mit dieser Kaffee, was der Kaffee für einen Geschmack hat. Aber dann sag auch, Herr Jesus, hast du heute einen guten Kaffee gemacht und gib ihm allein die Ehre, nicht dir. Du kannst ja den Kaffee genießen, das reicht doch auch. Also nimm Gott mit in deinen Alltag, nimm ihn überall mit hinein. Es wird sich lohnen. Gestern war ich bei meiner Gabi angestellt, sonst arbeite ich immer irgendwo. Gestern war ich bei meiner Gabi angestellt. Wir haben auf ihren Hühnerfoyer, war gerade ein Dach drauf gebaut, weil die Hühner, wenn es regnet, sollen sie unter der Überdachung. Ich habe aber gemerkt, die gehen raus, die wollen regnen. Na gut, ich habe gesagt, ich baue dir so ein Ding. Und dann hat sie noch einen Garten gepachtet, sie ist Rentner, sie muss sich beschäftigen. Gartenarbeit ist für mich ein Gräuel. Schon als Kind, wenn ich bestraft worden bin von meinen Eltern, wenn ich eine Ohrfeige gekriegt habe, das habe ich weggesteckt, aber wehe, ich musste in einen Garten und musste jäten. Das war wirklich eine Strafe. Und die Gabi sagt, komm, wir gehen jetzt, das war dann Nachmittag, komm, wir gehen jetzt in einen Garten, es müssen 3 Bäume noch gefällt werden. Ich gesagt, okay, ich probiere die Kettensäge aus, die hat letztens nicht funktioniert, ich habe eine neue gekauft, da bin ich noch nie so firm damit. Ist letztens nicht angesprungen, habe ich gesagt, ich probiere es, die Kettensäge geht. In der Garage, gezogen, das Ding hat nur einmal geschnurrt, nichts. Kam die Gabi, jetzt hast du nachgeguckt, ob alles in Ordnung ist. Ich habe gesagt, ja. Habe ich gesagt, Metzer, was machen wir denn? Habe ich gesagt, ja, dann muss ich es halt mit der Hand umsägen, wir haben ja genug Sägen. Und dann tut die Gabi die Hand auf die Kettensäge legen und sagt, Vater, mach, dass das Ding geht, wir brauchen es. Geht wieder raus, hat gesagt, wir können Mittag essen, du kommst dann. Ich habe gesagt, ja, ich komme dann. Ja, das gibt's doch jetzt nicht. Geguckt, war kein Benzin drin. Benzin aufgefüllt, 2-3 Mal gezogen, das Ding ist gegangen. Jesus mit in den Alltag nehmen. Ich habe nicht dran gedacht. Meine Frau hat der Säge die Hand aufgelegt und das Ding hat funktioniert. Also es wird sich lohnen, wenn wir Jesus mit in den Alltag nehmen. Die großen Gestalten der Bibel wurden von Gott immer wieder auch zerbrochen. Sie wurden sozusagen ausgedroschen und gemahlen, bevor sie zu dem Brot wurden für die Hungrigen ihrer Zeit. Schauen wir mal auf Abraham. 1. Mose 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Das war schon sehr präzise von Gott, ne? Sehr präzise beschrieben, wohin Abraham gehen sollte. Denkt, da gehört schon eine Menge Abenteuerlust dazu. Das war für Abraham und seine Angehörigen eine absolute Überraschungsfahrt, wie sie manchmal von Reiseunternehmen auch angeboten werden. Du weißt nicht, wo es dahin kommst. Nein, es war keine Abenteuerlust von Abraham, sondern absolutes Vertrauen in Gott. Und Abraham bekam auch gleich eine Verheißung von Gott mit auf diesen Weg. 1. Mose 12, Vers 2. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Dies ist absolut eingetroffen. Gott hat das Volk Israel zu einer großen Nation gemacht, von der mittlerweile die ganze Welt spricht. Leider nicht oft positiv. Auch ich habe vor meiner Bekehrung das Volk Israel gehasst. Da habe ich mal mit euren Senior darüber gesprochen, weil mich dieser Altlaster wirklich sehr belastet hat. Und er sagte damals zu mir, das ist normal, Bernd. Wer Gott hasst, der hasst auch sein Volk. Ich habe darüber Buße getan und Gott hat mir Liebe zum Volk Israel geschenkt. Das ist unglaublich. Das Blut Jesu hat meine Schuld abgewaschen. Auch Abraham war ja nicht frei von Fehlern. Nur ein Beispiel: Als er mit seiner Frau Sarai nach Ägypten kam, hat er sie als seine Schwester ausgegeben. Und nur das Eingreifen Gottes hat Abraham vor einer großen Sünde bewahrt. Oder als sich Abraham von Lot trennte, da gab er Lot das vermeintlich bessere Land, das sich später als das Land dieser Welt herausstellte. Auch da vertraute Abraham den Verheißungen Gottes. Wie die Geschichte Abrahams endete und wie er auch zu einem Segen für uns Heiden geworden ist, ist uns ja allen bekannt. Gott stellte Abraham nach dieser Glaubensschule das Zeugnis aus, er sei der Vater der Gläubigen. Dies konnte er nur deshalb sein, weil er zum Vorbild für Selbstverleugnung und Gehorsam wurde. Abraham hat sich selbst verleugnet und war Gott gehorsam. Nehmen wir uns Abraham zum Vorbild. Jakob. Kommen wir kurz zu Jakob. Jakob, ein Vorbild für uns. Dieses Schlitzohr. Jakob bedeutet Fersenhalter, da er den Fuß von Esau bei der Geburt in seiner Hand hielt. Er war der Zweitgeborene der Zwillinge und Esau gehörte das Erstgeburtsrecht. Durch eine List hat sich Jakob dieses Recht erschlichen. In der Kirchengeschichte wird von einem Linsengericht gesprochen. Als ich diese Geschichte zum ersten Mal gelesen hatte, war mein Rechtsempfinden doch stark erschüttert. Wie konnte Gott so einen Betrug gutheißen? Aber Gott freut es, wenn wir nach seinen Segnungen streben und eifern. Esau war das Erzgeburtsrecht Schnuppe. Ihm war die Speise im Moment wichtiger als Esau war das Erzgeburtsrecht Schnuppe. Ihm war die Speise im Moment wichtiger als das, was ihm Gott geben wollte. Später wurde Jakob selbst betrogen von seinem Schwiegervater. Jakob wurde in seinem Leben hart von Gott gedroschen und gemahlen. Er ertrug alles mit Geduld und im Vertrauen auf Gott, dass es am Ende gut gehen würde. Ja, Gott gestattete Jakob sogar, mit ihm zu kämpfen. Meiner Meinung nach ein recht ungleicher Kampf. Aber nein, Gott überwand Jakob nicht, obwohl er mit Sicherheit die Macht und die Kraft dazu gehabt hätte. 1. Mose 32, Vers 27. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Auch dies gefiel Gott sehr, dieser starke Wille, von ihm gesegnet zu werden. Eifern auch wir nach den Segnungen und Geschenken Gottes. Streben wir nach den Gaben des Heiligen Geistes. Der Herr Jesus gibt uns gerne, wenn wir ihn nur bitten, der Jens hat heute in seinem Eindruck gesagt. Jesus möchte dir ein Geschenk machen. Josef, der Lieblingssohn Jakobs. Es war Josef schon bewusst, dass er der Liebling des Vaters war. Bei mir war es übrigens meine Tochter Peggy und sie weiß es heute noch auszunutzen. Es ist ein Fehler, Kindern in der Familie zu bevorzugen. Josef bekam einen bunten Rock vom Vater, der ihm von den Brüdern heraus leuchten ließ. Aber er bekam auch von Gott Träume geschenkt, mit denen er sich doch ein wenig vor seinen Brüdern brüstete. Das Ergebnis war, dass seine Brüder auf ihn neidisch wurden. Neid ist etwas, was unsere Seele auffrisst. Neid bringt uns zur Sünde. Jesus warnt uns vor Neid. Neid vernebelt in unseren Verstand. Auch Christen sind vor diesem Neid nicht gefeit. Wir hatten in Kronach vor einigen Jahren einen Evangelisten und Missionar, Bernd Goldbach, bei uns. Dieser Bruder war auch im Heilungsdienst tätig. Am Abendmahlsgottesdienst hat er dann zum Gebet für Kranke aufgerufen. Eine Schwester ging nach vorn, um für ihre Rückenschmerzen beten zu lassen. Wochenlang hatte ich vorher dieser Schwester mit Öl gesalbt und für Schmerzfreiheit gebetet, ohne Ergebnis. Bernd Goldbach legte ihr die Hände auf, begann zu beten, die Schwester kippte um und nach einigen Momenten sprang sie jubelnd auf und freute sich, dass sie vollkommen schmerzfrei war. Bei mir kam sofort der Gedanke hoch, du betest wochenlang und nichts geschieht. Und der kommt daher und die Schwester ist schmerzfrei. Anstatt mich mit der Schwester zu freuen, kam sofort eine Anklage an Gott und Neid auf Bernd Goldbach bei mir auch, der mich die ganze Nacht noch beschäftigte. Am darauffolgenden Samstag war ein Ältestenkollege und da bin ich mit dem Helmut hingefahren. Der Neid auf Bernd Goldbach hatte inzwischen meine ganze Seele durchdrungen. Auf diesem Ältestenkolleg predigte ein Bruder über den Neid. Am Beispiel Kains zeigte er, zu was Neid fähig ist, nämlich zu einem Mord. Ich hatte meine Lektion gelernt und bekannte meine Sünde schon am Sonntag vor der Gemeinde. Jesus lässt uns nicht allein, wenn wir in Anfechtung und Sünde verfallen. Er liebt uns doch so sehr, dass er für diese Liebe zu uns sein Leben gelassen hat. Nehmen wir seine Hilfe an. Josef wurde von seinen neidischen Brüdern nach Ägypten in die Sklaverei verkauft. Nur seinem Bruder Judah hatte er eigentlich zu verdanken, dass er nicht getötet wurde. Ich denke, dass bei Judah das Gewissen noch nicht ganz durch Neid ausgeschaltet war. Und trotzdem hatten die Brüder dem Vater Jakob das Herz gebrochen. Neid bringt immer Leid für andere mit sich. In Ägypten wurde dann Josef in das Haus Potiphars als Sklave verkauft. Wie die Geschichte weitergeht, wissen wir. Potiphars Frau wollte Josef zum Ehebruch benutzen. Josef weigerte sich und er kam durch eine Lüge von Potiphars Frau für viele Jahre ins Gefängnis. Josef ging lieber für Jahre in den Knast, als sich gegen Gott zu versündigen. Auch dort hatte Josef Träume, die sein Leben veränderte. Er wurde zum zweiten Mann hinter dem Pharao und konnte dadurch das Volk Israel vor dem Hungertod bewahren. Josef wurde geschlagen und musste Potiphars Küche und das Gefängnis durchlaufen, um zu seinem Thron zu gelangen. David wurde von Saul wie ein Rebhuhn gejagt. Er wurde müde, wund und zerschlagen. Doch niemals legte er Hand an Saul, dem Gesalbten Gottes, obwohl er einige Male die Möglichkeit dazu hatte. Um König in Israel zu werden, wurde David zu Brot gemahlen. Er wurde zum größten König Israels obwohl auch David in Sünde mit Bathseba geriet. Er wurde hart dafür bestraft, aber nachdem er Buße getan hatte, stellte sich Gott wieder zu ihm. Buße ist so wichtig in unserem Glaubensleben. Sünde trennt uns von Gott und Buße ist eine Brücke zu ihm zurück. Paulus wurde um Jesu willen ausgepeitscht, er wurde gesteinigt und musste viele Mühsale ertragen, um dann der Heidenapostel zu werden. Die Bibel hat uns diese und noch viele andere zum Vorbild gesetzt. Menschen wie du und ich. Menschen mit Stärken und mit vielen Schwächen. Sie haben eines gemeinsam. Sie vertrauten Gott und waren ihm letztlich gehorsam. Ich habe einmal in irgendeiner Andacht ein paar Sätze gefunden, die mich stark beeindruckt haben und die möchte ich euch jetzt mal kurz vorlesen. Wie der Kampf, so der Sieg. Wenn Gott dich zu besonderen Prüfungen ausersehen hat, darfst du gewiss sein, dass du in seinem Herzen einen besonderen Platz hast. Eine zermalmte Seele ist eine auserwählte Seele. Ich weiß nicht, was du zurzeit für Herausforderungen hast, aber nimm die Herausforderungen an, die dir Gott gibt. Gott hat etwas mit dir vor. Fragt doch einmal euren Jens oder euren Werner, durch was für Leiden sie gegangen sind, um euch jetzt hier als Pastor und Hirte zu dienen. Was wäre gewesen, wenn er und viele Verantwortliche in unseren Gemeinden diese Leiden abgelehnt hätten? Natürlich, Gott kommt immer zum Ziel, halt dann durch Umwege und mit anderen. Aber Jesus möchte dich und nicht den Plan B. Vertraue Jesus, er wird dich nicht über Gebühr belasten. Er liebt dich doch und will nur das Beste für dich. Ihr seid eine großartige Gemeinde, ich bin wirklich gern bei euch. Aus eurer Gemeinde ist meine Gemeinde entstanden. Durch eine Freizeit von eurer und meiner Gemeinde habe ich zum Herrn gefunden, das Beste, was mir je passieren konnte. In eurer Gemeinde bin ich getauft worden. Und nun darf ich in eurer Gemeinde dienen. Ehre, Dank und Lob dafür sei allein unseren Herrn Jesus Christus. Diene auch du ihm.